Lasst uns vor dem Gebet aus Lukas 2 die bekannte Geschichte lesen. Lukas Kapitel 2 von Vers 8. Nun waren Hirten in derselben Gegend auf freiem Felde und hielten in jener Nacht Wache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Wir haben oft darüber gesprochen, dass im Reiche Gottes übernatürliche Dinge geschehen. Die Geburt unseres Herrn war ein übernatürliches Ereignis. Maria sprach: Ich weiß von keinem Manne. Und die Antwort lautet: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Deshalb wird das von dir geborene Kind Sohn des Höchsten genannt werden. Und wir sehen, dass hier bei der Ankündigung Übernatürliches geschah. Die Hirten waren natürliche Menschen, die Herde war eine natürliche Herde, aber das Licht, das vom Himmel herunterkam, das sie umstrahlte und umleuchtete, war ein göttliches, ein himmlisches Licht. Die Ankündigung war eine göttliche, eine himmlische Ankündigung. Denn euch ist heute Christus, der Herr, in der Stadt Davids geboren. Wir lernen daraus, dass Gott übernatürliche Dinge auf dieser Erde tut. Und wir glauben daran, dass er noch heute derselbe ist und Übernatürliches aus Gnaden tun kann und tun wird. Hier lesen wir: Plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Der Engel gab die Ankündigung, aber die gesamten himmlischen Heerscharen stimmten in den Lobgesang mit ein. Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Es gibt Menschen auf Erden, auf denen das Wohlgefallen Gottes ruht, nämlich die Menschen, die Gott in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt und dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen. Als unser Herr getauft wurde und auch auf dem Verklärungsberge, wurde gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn sollt ihr hören. Alle Söhne und Töchter Gottes sind in Christus und in Christus ruht Gottes Wohlgefallen auf dir und auf mir, nicht um deinet und um meinetwillen, sondern um seinetwillen, der würdig war und der herabgekommen ist, um unseren Platz einzunehmen. Es ist immer noch eine herrliche, eine frohe, eine freimachende Botschaft, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Er kam, uns zu erlösen, so haben wir es gesungen und wir haben diese göttliche Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn, angenommen. Möge der allmächtige Gott an diesem Tage, in diesem Gottesdienst auf übernatürliche Weise in deinem und in meinem Leben wirksam sein. Möge uns der Blick für das Übernatürliche, für das Göttliche geschenkt werden und unser Glaube so ausgerichtet werden, dass wir aus unserer eigenen Gefangenschaft herausgehoben werden, um Gott im Geiste zu begegnen und ihn im Geist und in der Wahrheit anbieten zu können. Die Hirten waren ganz gewöhnliche Menschen und dennoch offenbarte sich ihnen der Herr in übernatürlicher Weise. Wir sind nichts Besonderes, wir sind gewöhnliche Menschen, aber das dürfen wir aus Gnaden sagen. Der Herr hat sich uns auf übernatürliche Weise geoffenbart. Jedes Reden Gottes ist ein übernatürliches Reden. Jede Offenbarung des Wortes und des Geistes Gottes ist übernatürlich. Wir müssen einmal begreifen, was Gott tatsächlich an uns allen und in uns allen aus Gnaden getan hat. Gemeinsam wollen wir ihm diesen Abschlussgottesdienst in diesem Jahr im Glauben hinlegen und ihn darum bitten, uns noch einmal in Gnaden anzusehen und uns zu segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, dass es nicht nur ein Bericht oder eine Geschichte ist, sondern göttliche Realität, Erfüllung deines Heilsplanes, den du mit der Menschheit gefasst hast. Geliebter Herr, habe innigen Dank, dass wir mit einbegriffen sind in dem, was du getan hast, jetzt tust und weiterhin tun wirst. Nimm uns heute hin. Möge der Himmel über uns geöffnet sein und die Herrlichkeit Gottes uns umstrahlen. Rede du selbst durch dein Wort zu uns und wirke durch deinen Heiligen Geist. Geliebter Herr, wir stellen diese Versammlung unter die Deckung des Blutes des Lammes. Jedes Anrecht Satans ist verloren gegangen an all denen, die du erlöst und befreit hast. Das muss er zur Kenntnis nehmen. Satan, nimm deine schmutzigen Hände von jedem bluterkauften und gewaschenen Gotteskinde. Weiche, fahre aus und verlass diesen Raum im Namen Jesu Christi von Nazareth. Treuer Herr, nimm uns hin, segne uns und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Mögen alle anderen Geister verbannt und hinausgetan sein und dein Heiliger Geist in unserer Mitte in besonderer Weise wirken. Herr, ich bitte dich, mögest du für jeden etwas haben, für die Verlorenen, dass sie gerettet werden, für die Gebundenen, dass sie frei werden, für die Kranken, dass sie geheilt werden, für die Betrübten, dass sie Trost empfangen, für die Niedergeschlagenen, dass sie aufgerichtet werden. Treuer Herr, segne du uns aus dem Reichtum deiner Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich habe nicht damit gerechnet, dass heute solch ein guter Besuch sein wird. Ich habe gedacht, die Schweizer sind in den schönen Bergen, aber ihr habt es vorgezogen, hier zu sein. Und das möge Gott euch vergelten. Das meine ich von ganzem Herzen. Wir alle wissen, dass wir menschlich natürlich andere Ziele hätten und auch die Zeit anders einplanen würden. Aber in uns hat Gott etwas hineingelegt. Das kann niemand herausnehmen. Und ich habe es gestern Abend wohl gesagt, wenn man das Göttliche aus unserem Leben herausnehmen würde, was bliebe uns da noch übrig? Seid einmal ganz ehrlich, welch einen Inhalt würde unser Leben dann noch haben, wenn man das Göttliche, das Ewige aus unserem Leben herausnehmen würde? Es wäre leer, es hätte keinen Sinn und keinen Wert mehr. Also, das Wertvolle in unserem Leben ist das Göttliche. Alles andere kommt und geht und wird einmal zurückbleiben müssen. Aber das, was Gott uns geschenkt hat, das werden wir mit hinübernehmen in die Herrlichkeit. Ihr habt es sicherlich aus dem letzten Sonntag und aus der Predigt entnommen. Es wird alles sehr, sehr ernst. Und unsere Augen müssen geistlich gesalbt sein, mit Augensalbe, um alle Dinge richtig zu erkennen. Menschlich würden wir in manchen Punkten ganz anders urteilen. Und ich denke da an den Würdenträger, der ja seinerzeit den Indienbesuch machte und den Ausspruch über seine Lippen brachte, Christus sei in jeder Religion zu finden. Und ihr wisst ja, wenn man in ein Land geht, das zu 95% dem Hinduismus angehört, dann muss ein solcher Mensch ja irgendwie eine Verbindung schaffen. Aber als ich das in der Zeitung las, ist mir natürlich eine Laus über die Leber gelaufen. Und ich habe einfach sagen müssen, Christus ist in keiner Religion zu finden. Er sagte, in jeder. Ich sagte, in keiner. Und wisst ihr was? Ich sage sogar, noch nicht einmal in der christlichen Religion. Denn das ist ja eine tote Sache. Christus lebt. Und er lebt in deinem und in meinem Herzen. Er ist in keiner Religion, auch nicht in der christlichen. Er ist im Herzen der Gläubigen, wo er Wohnung genommen hat, um sich zu offenbaren. Aber irdisch gesehen sind die Menschen natürlich beeindruckt, wenn sie jemanden völlig weiß gekleidet sehen, mit einem Stab in der Hand wie ein Zepter. Und wenn er dann solche Dinge ausspricht, ach, das tut ihnen so wohl. Aber Gottes Kinder haben geübte Sinne, sie unterscheiden, sie haben nichts gegen einen Menschen. Aber sie wissen, dass ein solcher Mensch die Leute betrogen in die Ewigkeit schickt. Und ich möchte lieber hier alles verlieren, was ich zu verlieren habe, und möchte die Menschen wiedersehen vor Gott, denen ich das Wort gepredigt habe. Und da kam mir der Gedanke, ein Würdenträger hat es schon sehr schwer. Ich habe es dagegen viel einfacher. Mir ist sogar die letzte Würde eines Menschen genommen worden. Ich habe also nichts mehr zu verlieren, sondern kann alle Ehre und alle Anbetung dem Herrn geben. Eins kann ich euch sagen, Satan ist sehr, sehr böse. Er möchte um jeden Preis verhindern, dass Gottes Sache vorwärts geht. Und ich habe das vor 14 Tagen besonders zu spüren bekommen, was noch nie in meinem Leben geschah und was ich als unmöglich betrachtet hätte, das ist passiert. Ich hatte mich voll vorbereitet, nach Palermo abzufliegen, hatte Billett, Hotelvoucher, Brieftasche, Geld, alles, was man nur haben kann, schön zurechtgelegt und bin dann an dem Samstagabend zum Gottesdienst gegangen, und als ich nach dem Gottesdienst zurückkam, war alles aufgebrochen, der Türrahmen herausgebrochen und grundsätzlich alles war mitgenommen worden. Ich habe keinen Personalausweis mehr, keinen Führerschein mehr, ich habe gar nichts mehr. Und ich dachte bei mir selber, ach Herr, ist das nun noch der letzte Streich, den ich über mich ergehen lassen soll? Dass mir das Recht genommen wird, Auto zu fahren, das Recht genommen wird, mich noch auszuweisen, dass ich absolut kein Recht mehr habe, auf Erden zu existieren. Und dann wurde mir wohl ums Herz. Und ich dachte, meinem Herrn ist es ja noch viel schlimmer ergangen. Und fing an zu danken nach dem Motto, der Herr hat's gegeben, er hat gestattet, dass es genommen wird, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber man muss, so glaube ich, besonders wenn man eine Aufgabe hat und eine Verantwortung, mancherlei Wege gehen und Dinge miterleben, um später mit anderen mitzufühlen, mit ihnen zu tragen. Ich kann heute jedem sagen, dein Problem ist mein Problem. Du brauchst mir nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß schon, was du sagen willst. Ich möchte dir nur noch helfen mit der Hilfe Gottes. Also sind wir davon überzeugt, Gott vollendet sein Werk, und es könnte sein, dass die Zeit kürzer ist, als wir es ahnen, und dass der Feind aus diesem Grunde sehr, sehr wütet. Das ist verständlich, aber wir geben nicht auf. Alle Dinge, dienen uns zum Besten und bringen uns dem Herrn näher. Also ich wünsche kein Mitleid von euch. Aus dem Grunde habe ich das nicht gesagt. Dank dem Herrn, dass er solche Wege mit den Seinen geht, aus denen wir erkennen dürfen, dass seine Gnade mit uns ist. Hätte Gott in unserem Leben nichts vor, dann würde vom Satan keine Spur sein. Aber weil er etwas mit unserem Leben vorhat, deshalb müssen all diese Dinge geschehen. Denk doch an all die Männer Gottes. Als Mose geboren wurde, was geschah? Man hat die Kinder in Israel oder die israelitischen Kinder getötet. Mose musste ausgesetzt werden, um erhalten zu bleiben. Denkt an Josef, welche schweren Wege er zu gehen hatte. Von seinen Brüdern in die Grube geworfen, als tot erklärt. Und sein Vater, der doch ein Prophet war und seine Hände über Kreuz gelegt hatte, um zu segnen. Was war es? Oder was Isaac? In jedem Fall musste Josef schwere Wege gehen. Und wisst ihr, was er später sagte? Seid unbesorgt. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr am Leben erhalten bleibet. Was war es? Er hätte sagen können, Brüder, ihr habt doch Furchtbares mit mir getan. Ihr habt mir Leid zugefügt und mich dann in die Grube hineingeworfen. Jetzt werde ich mit euch abrechnen. Keine Abrechnung. Er sagt, weint nicht. Gott hat mich euch vorausgesandt. Kommt jetzt mit. Ihr sollt alle am Leben erhalten bleiben. Wir sehen es auch mit unserem Herrn und Heiland. Als er auf diese Erde kam, was geschah? Niemals zuvor hatte man so viele Kinder getötet. Es ging ja nicht um die vielen Kinder. Es ging um dieses eine Kind, um diesen Retter der Welt. Aber um dieses eines Kindes willen mussten so viele Kinder sterben. Und was geschah? Der Herr sprach zu Josef im Traume und sagt, nimm Maria und das Kind und fliehe nach Ägypten. Weshalb? Auf das erfüllt werde, was im Propheten Hosea im 11. Kapitel im 1. Vers steht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und es musste erfüllt werden, ein Geschrei auf den Bergen Judas. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Alles war Erfüllung der Schrift. Nun würden wir sagen, hätte Gott nicht einen leichteren Weg wählen können? Hätte er nicht die Herzen all dieser Menschen lenken können, dass kein Leid zugefügt worden wäre? Wir können so nicht denken, sonst könnten wir bis zum Garten Eden zurückgehen und fragen, warum hat Gott es überhaupt zugelassen, dass die Verführung kam? Warum hat Gott zugelassen, dass Kain den Abel erschlagen hat? So geht es nicht. Eines Tages werden wir sehen und erkennen, dass das alles im Heilsratschluss unseres Gottes enthalten gewesen ist. Auch wir wünschen uns keinen Weg auf Rosen. Der Weg zur Herrlichkeit ist steil und oftmals dornig. Es ist kein einfacher Weg, aber er mündet bei Gott in der Herrlichkeit. Und wenn wir dann zu den Perlentoren eingehen dürfen, dann hat sich alles gelohnt. Lasst uns jetzt ganz kurz einige Schriftstellen betrachten. Als erstes aus dem Psalm 68, Psalm 68 von Anfang. Gott steht auf, da zerstieben seine Feinde, und die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch verweht, so verwehst du sie. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor Gottes Angesicht. Die Gerechten aber freuen sich, jubeln vor Gottes Angesicht und frohlocken voller Freude. Singet Gott, Lob singet seinem Namen, machet Bahn ihm, der durch Wüsten einherfährt. Herr ist sein Name, und jauchzet vor seinem Angesicht. Ein Vater der Weisen, ein Richter der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnstatt. Gott verhilft den Vereinsamten zum Hausstand, führt Gefangene heraus zum Wohlergehen. Doch Widerstrebende müssen wohnen in dürrem Land. Als du auszogst, Gott, an der Spitze deines Volkes einherschrittest durch die Wüste, da bebte die Erde, da troffen die Himmel vor Gottes Angesicht. Der Sinai, dort vor dem Angesicht Gottes, des Gottes Israels. Regen in Fülle ließest du strömen, o Gott, dein Eigentumsvolk, so oft es ermattet war, du machtest es wieder stark. Deine Herde fand Wohnung darin, durch deine Güte stelltest du, o Gott, die Schwachen wieder her. Der Allherr ließ Siegesruf erschallen. Der Krieg der Siegesbotinnen war eine große Schar. Vielleicht bis hierher. Es sind einige Verse, die besonders hervorgehoben werden könnten. Gott ging seinem Volke voraus, das er herausgeführt hat. Und wir kommen ja gleich, weil wir das Abendmahl haben werden, auf die Herausführung des Volkes Israels. Doch ich möchte aus dem Propheten Hosea ein Wort lesen, das mir besonders zu Herzen gegangen ist in den letzten Tagen, als es vorgelesen wurde. Hosea Kapitel 2 von Vers 21. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ja, ich will dich mir verloben aufgrund von Gerechtigkeit und Recht, in Liebe und Erbarmen, und ich will dich mir verloben in Treue. Du sollst mich, den Herrn, erkennen lernen, und dann an jenem Tage werde ich willfährig sein, so spricht der Herr. Da werde ich dem Himmel zu Willen sein, und dieser wird der Erde zu Willen sein, und die Erde wird dem Getreide, dem Wein und dem Öl zu Willen sein. Soweit dieses kostbare und teure Wort. Hier spricht der Herr von einer Verlobung, und wo eine Verlobung stattfindet, da ist eine Braut. Und wo eine Braut ist, da ist ein Bräutigam. Und Johannes hat es ja sehr deutlich gesagt. Wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut. Und er sagt, diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Hier spricht der Herr von einer Verlobung. Ich will mich dir verloben. In Gerechtigkeit, in Treue will ich mich mit dir verloben. Anschließend stehen die Worte, und dann an jenem Tage, also an dem Tage, wenn der Herr seine Braut erlöst, wenn er sie herausnimmt und sich mit ihr verlobt. Ihr wisst ja, wir warten auf das Hochzeitsmahl. Noch hat die Hochzeit des Lammes nicht stattgefunden, aber sie wird bald stattfinden. Und es ist die Braut, mit der sich der Herr verlobt hat. Und er sagt hier, an jenem Tage, da werde ich willfährig sein. Das bedeutet, dann werde ich zu Willen sein. Dann werde ich nicht mehr das Gesetz, sondern die Gnade walten lassen. Und es heißt, da werde ich den Himmel erhören und der Himmel wird die Erde erhören und die Erde wird das Getreide erhören, den Wein und das Öl. Was bedeuten diese Worte? Diese Worte bedeuten, das, was Gott im Himmel beschlossen hat, würde mit der Erkaufung durch die Erlösung am Kreuz auf Golgatha auf der Erde Realität werden. Vorher war das nicht möglich, weil das Herz des Menschen das Wort Gottes nicht aufnehmen konnte. Auf Golgatha ist der Anfang gemacht worden und der Herr hat sich mit uns verlobt in Gerechtigkeit und in Treue. Seit der Zeit ist der Himmel geöffnet und er sagt, ich werde dem Himmel zu Willen sein. Alles, was Gott im Himmel beschlossen hatte, das auf Erden geschehen sollte, konnte von dem Augenblick an, als Christus am Kreuz auf Golgatha starb, Wirklichkeit werden. Es konnte in Erscheinung treten. Ich, so spricht Gott, werde dem Himmel zu Willen sein, und der Himmel wird der Erde zu Willen sein und die Erde wird dem Getreide und nicht zuletzt dem Weizen zu Willen sein. Denn darum geht es ja eigentlich. Er als das Weizenkorn ist ja in den Boden gelegt worden, ist gestorben und auferstanden und hat viel Frucht hervorgebracht. Damit ihr das völlig begreift, hier wird schon in dem prophetischen Wort von dem Wein und dem Öl gesprochen. Haben wir es nicht in der Offenbarung der sieben Siegel durch Bruder Brenhem gehört, was ihm Gott darüber geoffenbart hat? Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu, taste sie nicht an. Der göttlichen Offenbarung des Wortes und der Salbung des Heiligen Geistes darf kein Schaden zugefügt werden. Damit ihr wisst, dass es sich auf die Gemeinde aus den Nationen bezieht, möchte ich den letzten Vers lesen, Vers 25. Und ich will sie im Lande fest einpflanzen und der Ungeliebten Liebe erweisen und will zum Nichtvolk sagen, mein Volk bist du. Und dieses wird rufen, mein Gott bist du. Hier hat die Verbindung Gottes mit der Menschheit stattgefunden, in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wissen, dass nicht alle das Gnadenangebot Gottes annehmen. Aber es steht geschrieben, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Kinder Gottes werden dürfen, die an seinen Namen glauben. Der Himmel ist der Erde zu willen, die Erde dem Weizen und alles, was von Gott aus darauf gepflanzt ist, so dass wir nicht leer ausgehen, sondern einen vollen, von Gott zugedachten Segen empfangen können. Diejenigen, die ein Nichtvolk waren, sollen mein Volk sein. Und wir sollten ausrufen, mein Gott bist du. Also, wenn wir den Herrn erkannt haben, dann sind wir von ihm erkannt worden. Und wir wissen ganz genau, dass er uns erlöst, herausgerufen, begnadigt und dass er sich mit uns verlobt hat in Gerechtigkeit und in Treue. Nicht für Zeit, sondern für die Ewigkeit. Lasst uns, weil es ja gerade auch Weihnachtszeit ist oder gerade war, ganz kurz den Gedanken der biblischen Prophetie streifen. Und ich möchte dazu die drei Danksagungen lesen, die wir im Lukas-Evangelium aufgezeichnet finden. Ich beginne mit Lukas Kapitel 1 mit Vers 45. Hier geht es um Maria. Uns allen ist es ja sicher bekannt. O selig die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. Da sprach Maria, meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil der Allmächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name, und sein Erbarmen wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm. Er zerstreut, die da hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Als damals die biblische Prophetie mit Jesus Christus, unserem Herrn, Erfüllung fand, war dieses ein geistgewirktes Gebet, ein Lobpreis zu unserem Gott in Übereinstimmung mit dem, was damals geschah. Der Hauptgedanke, den ich hier ausdrücken möchte, ist der: Unsere Danksagung zu Gott darf nicht an dem vorbeigehen, was Gott in dieser Zeit tut, sondern muss beinhalten, was Gott jetzt tut. Und daran kann man im Grunde genommen die Gebete derer, die zu Gott emporsteigen, schon erkennen, ob sie nur allgemein beten oder ob ihr Gebet durch den Heiligen Geist entsprechend den Verheißungen Gottes für diese Zeit inspiriert wurde. Maria betete nicht irgendetwas, sie betete entsprechend dem, was Gott in jener Zeit aus Gnaden getan hat. Unsere Dankgebete müssen einschließen, was Gott für diese Zeit verheißen und was er erfüllt. Lasst mich das zweite Gebet lesen aus Lukas Kapitel 1, und hier beginne ich mit Vers 64. In demselben Augenblick aber wurde ihm der Mund aufgetan, und das Band seiner Zunge löste sich. Er konnte wieder reden und pries Gott. Hier geht es um Zacharias. Zacharias konnte die Verheißung nicht fassen und wurde stumm. Doch mit dem Moment, als die Verheißung Wirklichkeit wurde und er sie mit seinen Augen sah, wurde seine Zunge gelöst und er begann, den Herrn, den Gott des Himmels, zu preisen. Und zwar steht von Vers 67: Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller derer, die uns hassen, um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er wolle uns erretten aus der Hand unserer Feinde und uns verleihen, dass wir ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen alle Tage unseres Lebens. Hier mache ich eine kleine Unterbrechung. Merkt jetzt, wie es weitergeht. Damals wurde durch das geistinspirierte Gebet auch das hervorgebracht, was sich auf Johannes bezogen hat, der Wegbereiter Jesu war. Aber auch du, Knäblein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm die Wege zu bereiten, um seinem Volke die Erkenntnis des Heils zu verschaffen, die ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. So will es das herzliche Erbarmen unseres Gottes, mit dem uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist, um denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu leiten. Ist das nicht eine herrliche Danksagung gewesen? Es war nicht nur ein allgemeines Gebet. Es wurden die biblischen Verheißungen in diese Danksagung mit einbezogen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir brauchen uns dessen nicht zu schämen. Wenn wir in unseren Gebeten, in unserer Danksagung die Verheißungen des Wortes Gottes, ja die biblische Prophetie für diese Zeit mit erwähnen. Manchmal zögern wir dabei. Und wann zögern wir? Wenn wir mit unserem Verstande überlegen. Im Reiche Gottes gilt keine Verstandesüberlegung. Geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Und wenn uns durch den Geist Gottes die Verheißungen des Wortes für diese Zeit geoffenbart worden sind, dann brauchen wir uns gar nicht zu schämen, es zum Ausdruck zu bringen. Wir brauchen nicht Angst zu haben, dass die Menschen uns nicht verstehen werden. Wer von Gott dazu bestimmt ist, der wird es vielleicht gerade dann verstehen, wenn wir es zum Ausdruck bringen, nicht nur in der Predigt. Nehmen wir an, dass in der Predigt darüber gesprochen worden wäre, dass Gott am Ende der Zeit einen Propheten senden würde, dass er die Verheißung gegeben hat, alles wieder zu erstatten und dass Jesus in der Herrlichkeit bleiben muss bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und wenn es erwähnt worden wäre, dass alle Geheimnisse Gottes gemäß Offenbarung 10,7 ihre Erfüllung finden sollen und dass Gott seine Boten an die sieben Gemeindezeitalter hatte. Ich sage euch, wenn in den darauf folgenden Gebeten keine Erwähnung und kein Bezug darauf genommen werden würde, dann wüssten die Uneingeweihten nicht, ob wir es geglaubt haben oder nicht. Stimmt's? Sie wüssten in dem Moment nicht, woran sie sind und würden meinen, ja, es sieht aus, als habe keiner an- oder aufgenommen, was da gesagt wurde. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns geistgewirkte Gebete schenken möchte, die das geistgeoffenbarte Wort nicht auslassen, sondern wo es am Platze ist, mit erwähnen. Noch ein Gebet, das biblische Prophetie beinhaltet, Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 von Vers 29. Da nahm auch er es in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, wie du ihm verheißen hast. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Was war es? Wir können es im Propheten Jesaja nachlesen, dass der Herr ein Licht der Heiden sein sollte. Hier hat ein Jude ausgesprochen, dass das Heil Gottes als Erleuchtung für die Nationen sein wird, weil es schon durch den Mund des Propheten Jesaja wohl im 49. Kapitel im Voraus ausgesprochen worden ist. Was ist das Neue Testament? Erfüllung der Prophetie des Alten Testaments. Und auch wir befinden uns mitten in der Erfüllung biblischer Prophetie. Möge Gott diese Worte an deinem und an meinem Herzen segnen und uns durch seinen Geist offenbaren, worum es eigentlich geht. Lasst es mich euch sagen, damals erfüllte sich Gottes Wort. Wer hat es gesehen? Wer hat es gehört? Wer hat es geglaubt? Schon der Prophet Jesaja sagte, wer hat unserer Predigt Glauben geschenkt? Diejenigen, die geglaubt haben, wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen, Gott zu loben und zu preisen und verkündigten das, was er verheißen hatte. Was geschah zu Pfingsten? Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen die großen Taten Gottes zu verkündigen. Möge Gott uns dabei helfen. Nun zu dem Teil des Abendmahls. Lasst mich ganz kurz ein paar Schriftstellen vorlesen. Die erste aus 1. Mose Kapitel 14. 1. Mose Kapitel 14. Ich möchte mich ganz kurz fassen und bitte deshalb um volle Aufmerksamkeit. 1. Mose 14. Hier kam Abraham zurück von der Besiegung der Könige, die Lot seinen Neffen gefangen geführt hatten, und hatte den Sieg über sie errungen. Und nachdem er sie besiegt hatte, kam ihm der Herr entgegen. Ich lese in 1. Mose 14 von Vers 18. Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein aus der Stadt heraus. Er war aber ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn dann mit den Worten, gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand geliefert hat. Wer genau wissen will, wer Melchisedek ist, war und sein wird, der braucht nur in Hebräer 7 nachzulesen. Dort wird gesagt, wer er ist. König der Gerechtigkeit, König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang und ohne Ende. Es gibt nur einen, der keinen Anfang und kein Ende, keinen Vater und keine Mutter hat, der in Ewigkeit bleibt. Das ist der Herr der Herren, der König aller Könige. Halleluja! Hier kam er als Priester. Es ging ja um das Abendmahl. Ach, wenn wir's erfassen könnten, dass der Herr sich immer entsprechend dem offenbaren musste, was gerade notwendig war. Jetzt komme ich direkt zu 2. Mose, Kapitel 14. 2. Mose, ja vielleicht erst Kapitel 12. 2. Mose, Kapitel 12, die Herausführung der Kinder Israel aus Ägypten. Hier wurde das Passa eingesetzt. Und wir wissen, dass der Herr Jesus während dem Passamahl das Brot nahm und das Abendmahl einsetzte. Hier steht das Wort Gemeinde zum ersten Mal in der Bibel. Es steht in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisungen. Am 10. Tage dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm. Für eine Familie ein Lamm. Ich möchte nicht die ganze Geschichte lesen. Ihr wisst ja, was geschah. Das Lamm wurde geschlachtet. Das Blut an die Türpfosten gestrichen und das Fleisch wurde gegessen. Der Herr sprach, wenn ich das Blut sehe, werde ich schonend an euch vorübergehen. Alle Erstgeburt der Ägypter wurde getötet, aber die Erstgeburt Israels blieb am Leben, weil das Blut des Lammes die Sühne gewesen ist. Und so ist es mit uns im Neuen Testament. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Er hat sein Blut für die Erstlingsschar vergossen. Es steht geschrieben, dass er sein Blut für viele zur Vergebung der Sünden vergießen wird. Für viele. Und diese vielen bilden seinen Leib. Sie sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Menschen, die das Blut der Versöhnung, das Blut des Lammes als ihre Erlösung in Anspruch genommen haben. Niemand von den Israeliten konnte zu seiner Erlösung etwas hinzutun. Aber das Blut des Lammes war ihr Schutz, ihre Bewahrung. Es war der Preis für ihre Seele, der gezahlt worden war. Und ich sage heute, das Blut des Lammes Gottes, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist der Kaufpreis für deine und meine Seele. In seinem Blute bist du und ich erlöst. Der Herr spricht, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch schonend vorübergehen. Heute möchten wir uns alle unter dieses erlösende, schützende, reinigende Blut des Lammes stellen, damit der Herr uns durch sein Blut sieht. Und wenn er uns durch sein Blut sieht, dann sieht er uns gereinigt, geheiligt, gewaschen, erlöst, völlig befreit. Und der Würgeengel muss vorüberziehen. Ihr könnt euch das Geschrei in den Häusern der Ägypter vorstellen. Aber im Hause der Israeliten war kein Geschrei, war Sicherheit, Geborgenheit. Das Blut des Lammes war geflossen und an die Türpfosten gestrichen. Wenn ich das Blut sehe, werde ich schonend an euch vorüberziehen. Das war im Alten Testament, es war das Blut eines Lammes. Im Neuen Testament ist es das kostbare, teure und heilige Blut des Lammes Gottes. Wenn der Herr dieses Blut über deinem und meinem Leben sieht, dann muss der Würgeengel ablassen. Er muss weiterziehen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Nein, sie waren geborgen. Sie taten, was Gott gefordert und angeordnet hatte. Und ihr wisst ja, es ging in der Hauptsache um die Erstgeborenen. In 2. Mose 13 lesen wir in Vers 2, heilige mir alles Erstgeborene. Das ist ein herrliches Wort. Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Heilige mir alles Erstgeborene. Wir sind die Erstgeborenen, weil er der Erstgeborene ist. Weil er als Sohn Gottes im Fleisch offenbar geworden ist, haben wir die Möglichkeit bekommen, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Heilige mir alles Erstgeborene. Dann wurde ja dieses Passah eingesetzt und Gott gab die Anweisung, dass 7 Tage nichts Gesäuertes gegessen werden sollte. 2. Mose 13, Vers 6. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tage findet ein Fest zur Ehren des Herrn statt. Während der 7 Tage soll ungesäuertes Brot gegessen werden und nichts Gesäuertes und kein Sauerteig darf in deinem ganzen Gebiet zu finden sein. Ich kann auf dies alles jetzt nicht eingehen, aber Bruder Brenhem hat es in herrlicher Weise ausgeführt. Diese 7 Tage sprechen von den 7 Gemeindezeitaltern. Und man darf keinen Sauerteig mit hinübernehmen. Paulus schreibt ja an die Korinther, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wer von euch weiß, was Sauerteig ist? Ich weiß es sehr gut. Meine Mutter konnte sehr gut Brot backen. Und sie hat immer einen ganz kleinen Rest von dem Teig übrig behalten. Und bis zum nächsten Backen war dieser schöne Teig sauer und er wurde dann in den anderen Teig gemischt und das Brot ging schön auf und konnte gebacken werden. Sauerteig ist also kein fremdes Element. Sauerteig ist von dem gleichen Teig genommen, der vorher zu Brot gebacken wurde. Aber hier ist das Geheimnis. Wie bei dem Manna, Gott hat jeden Tag neues Manna gegeben. Und das Volk Israel durfte nichts für den nächsten Tag hinübernehmen, sonst war es verdorben. Und wir haben in jedem Zeitalter, hat Gott ja etwas Neues getan. Und man durfte nichts mit hinübernehmen. Und ich muss sagen, als wir in Palermo unter den Brüdern in einer ganz besonderen Versammlung gleich zu Anfang sprachen und es ging ein wenig hin und her, plötzlich sprang dieser dienende Bruder auf und sagte, höret, hier geht es nicht darum, dass wir eine Lehre annehmen oder ablehnen. Hier geht es darum, dass wir begreifen, dass wir allen alten Sauerteig hinaustun. Und es war eine wunderbare Sache, die Gott da gemacht hat. Darauf möchte ich eigentlich, so Gott will, doch noch einmal zurückkommen. Wir müssen um der Kürze der Zeit nun doch im 1. Korinther vielleicht lesen oder gerade vorher die Einsetzungsworte aus dem Matthäus-Evangelium, dem 26. Kapitel, damit auch unser geliebter Herr zu Worte kommt. Matthäus Kapitel 26 von Vers 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Während dem Passamahl, so haben wir es gelesen, nahm unser Herr das Brot, hat das Abendmahl eingeführt. Er hat ja seinen Leib schlagen und martern lassen, damit wir geheilt werden können. Er hat sein Blut vergossen, damit wir erlöst werden. Beides gehört zur völligen Erlösung, Rettung und Heilung, ja hin bis zur Auferstehung und Verwandlung, bis wir in sein Bild umgestaltet sein werden. Er nahm das Brot, dankte, brach's und sagte, dies ist mein Leib für euch. Es ist ein Brot, aber wir gedenken des Leibes unseres Herrn. Es ist Wein, aber wir gedenken an das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss zur Vergebung unserer Sünden. Ich bitte darum, dass klar unterschieden werden muss. Das Abendmahl ist nicht zur Vergebung der Sünden. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, das unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha vergeben worden sind. Weil wir glauben, dass unsere Sünden durch das vergossene Blut vergeben wurden, deshalb feiern wir das Abendmahl und verkündigen damit den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Lasst uns noch schnell die Worte aus dem Korintherbrief lesen. Zuerst aus dem 10. und dann aus dem 11. Kapitel, 1. Korinther 10, von Vers 15, vielleicht gleich von Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Soweit dieses Wort Gottes. Liebe Seele, vielleicht bist du neu im Reiche Gottes. Vielleicht sind dir diese Dinge nicht so bekannt. Sollte jemand im Zweifel sein, dann lass doch bitte das Mal diesmal an euch vorübergehen. Erst dann, wenn ihr die Glaubensgewissheit in eurem Herzen habt, dass ihr Kinder Gottes geworden seid durch den Glauben an Jesus Christus, euren Erlöser, dass ihr wisst, so gewiss die Sonne am Himmel pranget, habe ich Sünder Vergebung empfangen, dass die Gewissheit durch den Geist Gottes in eurem Herzen ist, gemäß dem Wort der Schrift. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du noch einen Bruder, einen Freund, einen Bekannten fragen musst, dann ist die göttliche Gewissheit noch nicht in dir. Wenn du keinen mehr fragen musst, wenn du keinen Zweifel mehr hast, sondern in deinem Herzen die Gewissheit trägst, ich bin ein Gotteskind, ich habe die Gnade Gottes erfahren. Der Herr hat mich als sein Eigentum angenommen. Es kann auch jetzt geschehen. In diesen Augenblicken kannst du meinetwegen deine Augen schließen und die Herzensaugen öffnen und im Geiste Jesus am Kreuz auf Golgatha sehen und sagen, Herr, du wurdest für mich gekreuzigt. Du hast dein Blut für meine Schuld und Sünde vergossen. Du hast mich erlöst. Ich komme zu dir. Vergib mir, sei mir gnädig und nimm mich an. Das wäre etwas Wunderbares, wenn Gott es Einzelnen noch jetzt schenken könnte. Nun lese ich abschließend die Einsetzungsworte aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel von Vers 23. Hier spricht Paulus, ich habe es meinerseits vom Herrn so empfangen, wie ich es euch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib, der für euch Und dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jedermann aber prüfe sich selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch auch Schwache und Kranke in so großer Zahl. Und gar viele sind schon entschlafen. Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, so würden wir kein Strafurteil empfangen. Vielleicht bis hierher dieses teure und heilige Wort Gottes. Wir werden hier aufgefordert, uns selber zu prüfen, nicht den Nächsten, sondern uns selber. Wir wissen nicht, was in dem Herzen eines Bruders und einer Schwester vorgehen mag. Eins wissen wir möchten, dass Gott in uns in mächtiger Weise wirken könnte. Und wenn wir heute jetzt gleich das Mahl des Herrn zu uns nehmen, wollen wir an seinen Tod denken und nicht nur an seinen Tod. Mit seinem Tode ist doch unser Leben verbunden. Wäre er nicht diesen leiblichen Tod gestorben, hätten wir nie geistliches Leben bekommen können. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat deinen und meinen Platz eingenommen. Hier steht's, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir bekennen uns zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zu unserem Erlöser, der am Kreuz auf Golgatha unsere Erlösung vollbracht hat. Möge der Herr uns allen Gnade schenken, dass wir uns prüfen und dann, wie geschrieben steht, davon essen und trinken. Ich sage noch einmal, nicht zur Vergebung der Sünden, als ein Gedächtnismahl, dass unsere Sünden gesühnt und vergeben worden sind. Möge Gott uns das rechte Verständnis aus Gnaden dazu schenken. Amen.